SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Liebe Sterbliche, die ihr dies lest, ich habe beim Fluss Styx geschworen, dass alles, was in diesem Buch erzählt wird, pure Erfindung ist. Es gibt keinen 12 Jahre alten jungen Perseus Percy Jackson.
Ich fand das Buch ganz cool, weil da wurde auch so witzig die Mythologie dargestellt. Und da wurden auch viele so Helden und auch so Feinden wie Medusa auch. Wenn man ihr in die Augen geschaut hat, wurde man zu Stein und so. Und das fand ich auch ganz cool, wie er die dann alle besiegt hat.
There's a reason that certain stories persist through time. And that is because they are universal.
Die griechischen Gottheiten sind einfach nur alte Mythen. Und selbstverständlich zeugen sie im 21. Jahrhundert keine Kinder mit Sterblichen.
Also er transferiert sie nicht nur in die heutige Zeit, sondern lässt sie auch so sich verhalten, wie sie sich verhalten würden, wahrscheinlich, wenn sie heute aktiv wären. Und also das finde ich, geht sehr weit in die Tiefe. Also ihre Persönlichkeiten verändern sich auch. Er entfernt sich sehr weit von den antiken Vorbildern und trotzdem ist es in sich stimmig. Also man kann sich sehr gut sehen, dass es könnte passieren.
Das ist doch verrückt. Wirklich. Was haben die Götter in den alten Geschichten denn vor allem gemacht? Sie haben sich in Menschen verliebt und Kinder mit ihnen gezeugt. Meinst du, sie haben in den letzten paar Jahrtausenden ihre Gewohnheiten geändert?
Naja, also ich glaube, die jungen Antigones, die gibt's heute genauso.
Mit Göttinnen auf Monsterjagd. Antike Mythen in der Jugendliteratur. Von Lukas Meyer-Blankenburg.
Zeus, Athene, Hades. In modernen Jugendbüchern sind die antiken Götter quicklebendig und sehr beliebt. Nicht nur bei Percy Jackson, aber da besonders erfolgreich. Weltweit wurden die Bücher annähernd 200 Millionen Mal verkauft. Anderes Beispiel, ähnliches Setting, die Reihe Die Götter sind los. Elliot, ein einsamer Junge, kümmert sich um seine demenzkranke Mutter. Der Vater ist schon lange weg.
Es begann an einem Freitag. Wie viele seltsame Dinge im Leben.
Plötzlich landen göttliche Wesen in Elliots Kuhstall. Der schüchterne junge Menschenheld muss Götterbote Hermes, Weisheitsgöttin Athene und Co. aus der Patsche helfen.
Cum sorgam, altera pars lecti frigida est. Digitos meus porigens. Primulaeque sororis calorem quero.
In der Romantrilogie Die Tribute von Panem ist eine ganze dystopische Welt aufgebaut, wie eine römische Gladiatorenarena. Hungerspiele auf Leben und Tod. Die kämpfenden Tribute, Menschenopfer, irren durch ein Labyrinth ähnlich dem Theseus-Mythos. Die Heldin, Katniss Everdeen, ist eine moderne Göttin der Jagd. Artemis mit Pfeil und Bogen.
Sic est. Hic est dies messis.
Natürlich. Heute ist der Tag der Ernte.
Hi. Hi. Freut sich, jetzt sehen wir uns endlich mal
nach
den ganzen Telefonaten.
Die modernen Fantasy-Bestseller sind so erfolgreich, ihre Anspielungen auf die antike Welt so vielfältig. Helden wie Katniss Everdeen und Percy Jackson verdrängen Cäsar und Cicero aus dem Lehrplan und werden selbst zur Schullektüre.
Jetzt sind wir hier mitten in der bayerischen Bilderbuchprovinz.
Ja, wirklich. Also hier wurde auch der Bulle von Tölz teilweise gedreht. Das ist der Haupteingang.
Lateinlehrer Michael Stierstorfer auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Das Gymnasium Schäftlarn im Benediktinerkloster. Bayerische Postkarten-Idylle. Den prächtigen Klostergarten hat Papst Benedikt einst als Garten Eden bezeichnet. Passend dazu strahlend blauer Himmel.
Also die Schüler sind natürlich große Fans von Harry Potter, Percy Jackson und Tribute von Panem. Und das ist heute unser Programm.
So, jetzt gehen wir da, wo der Lärm schon rauskommt. So, Stefano, du gehst jetzt ins Klassenzimmer und versteckst dich nicht hinter dem Schrank.
Besonders beliebt, auch für den Lateinunterricht, ist Percy Jackson. 5 Bände hat US-Autor Rick Riordan von 2005 bis 2009 geschrieben. Dazu gekommen sind Auskoppelungen, die die Geschichten einzelner Charaktere weitererzählen. 2023 soll ein neuer Percy Jackson-Band auf Englisch erscheinen. Die Grundidee: Die antiken Götter leben heute in den USA. Held und Ich-Erzähler Percy Jackson ist 12 Jahre alt, musste schon mehrmals die Schule wechseln. Ein Außenseiter, der mit seinen Lehrern und Mitschülern nur Ärger hat. Latein und Griechisch aber machen ihm Spaß. Wie sich herausstellt, hat das einen Grund.
Also Percy Jackson ist halt so ein Halbgott und der kommt in so ein Camp und dann erfährt er, dass er der Sohn des Poseidons ist und dann erlebt er mit seinen Freunden ein Abenteuer in der griechischen Mythologie.
Also er kam in dieses Camp da und da waren halt alle so Halbgötter, also die Söhne oder Töchter von den richtigen Göttern. Also da war zum Beispiel auch der Sohn von Zeus. Und er hatte einen Lehrer, der war halb Pferd, halb Mensch. Genau. Ja. Percy zu Chiron. Sie meinen, die griechischen Götter sind hier. Also hier, in Amerika. Ja, natürlich. Sie bewegen sich mit dem Herzen des Abendlandes. Ein kollektives Bewusstsein, dessen Flamme nun seit Jahrtausenden lodert. Die Götter gehören dazu.
Sie meinen, die griechischen Götter sind hier? Also hier, in Amerika?
Ja, natürlich. Sie bewegen sich mit dem Herzen des Abendlandes.
Mit dem was?
Hör doch auf, Percy. Mit dem, was abendländische Zivilisation genannt wird. Hast du das für eine abstrakte Vorstellung gehalten? Nein, das ist eine lebendige Kraft. Ein kollektives Bewusstsein, dessen Flamme nun schon seit Jahrtausenden lodert. Die Götter gehören dazu. Du könntest sogar sagen, sie sind die Grundlage. Oder auf jeden Fall sind sie so eng damit verbunden, dass sie einfach nicht vergehen können, wenn nicht zugleich die gesamte abendländische Zivilisation vernichtet wird. Und ja, Percy, natürlich halten sie sich jetzt in den Vereinigten Staaten auf. Sieh dir doch das Wappen an, den Adler des Zeus. Sieh dir die Prometheus-Statue im Rockefeller Center an oder die griechischen Fassaden der Regierungsgebäude in Washington.
Percy ist der Sohn von Poseidon. Neben Zeus und Hades, dem Unterweltgott, einer der sogenannten Großen Drei. Die drei Alpha-Götter liegen im Clinch. Jemand hat Zeus seinen Blitz gestohlen, ein mächtiges Instrument. Die Welt droht im Chaos zu versinken. Im Trainingscamp für Halbblüter, für Kinder, die von einem Menschen und einer Gottheit gezeugt wurden, bereitet sich Percy auf seine Aufgabe vor.
Er muss den Zeus-Blitz vom Zeus, der wurde ihm gestohlen, zurückbringen in den Olymp. Ansonsten würde ein Krieg ausbrechen unter den Göttern.
Falls also nicht irgendwer eingreift, falls der Herrscherblitz nicht gefunden wird, dann gibt es Krieg. Und kannst du dir vorstellen, wie ein solcher Krieg aussehen würde, Percy? Schlimm? Fragte ich. Stell dir eine ins Chaos gestürzte Welt vor. Natur, die gegen sich selber kämpft. Gottheiten, die sich zwischen Zeus und Poseidon entscheiden müssen. Vernichtung. Blutbäder. Millionen von Toten. Die abendländische Zivilisation verwandelt sich in ein Schlachtfeld, so groß, dass der Trojanische Krieg sich dagegen ausnimmt wie eine Kissenschlacht.
Weltenende oder Weltenrettung? Drunter geht es in modernen Fantasy-Romanen selten. Mit seiner Percy-Reihe hat Autor Rick Riordan die antiken griechischen Götter und Mythen unter Jugendlichen extrem populär gemacht. Wie hat er das geschafft? Leider wehrt der US-Amerikaner Interviewanfragen ähnlich erfolgreich ab wie der Romanheld Furien und Höllenhunde mit seinem Bronzeschwert. Nächster Versuch, seine deutsche Übersetzerin.
Ich heiße Gabriele Hafs, ich komme aus Wachtendonk am Niederrhein, falls das jemandem was sagt. Und ich bin Übersetzerin geworden, was ich eigentlich nie wollte. Ich habe Volkskunde und Sprachwissenschaft studiert und dann, als ich fertig war, gab es keine Arbeit. Das war die 80er Jahre mit riesiger, hoher Arbeitslosigkeit.
Das Treffen mit Gabriele Hafs findet in Halle statt. Gerade läuft das Jugendliteraturfestival Interlese. Gabriele Hafs hat schon 3 Lesungen hinter sich an diesem Tag. Die norwegische Autorin, mit der Gabriele Hafs in Halle unterwegs ist, meinte noch, in Skandinavien unter Autoren sei es eine große Ehre, von Gabriele Hafs übersetzt zu werden. Jetzt sitzt die Übersetzerheldin in ihrem langen Wollpulli etwas müde im Designerstuhl der schnöden Hotellobby. Widerwillig hat die Hotelmanagerin für eine Viertelstunde die Musik ausgestellt.
Der Verlag hat mich gefragt, der Carlsen Verlag hat mich gefragt, als der erste Percy Jackson Band kam, ob ich das machen wollte, weil die meinten, ich könnte das machen. Die waren der Ansicht, ich hätte eine humanistische Bildung genossen in der Schule. Also ich habe nie Griechisch gehabt, insofern lagen die total falsch. Aber ich habe also irgendwie gedacht, gut, also Mythologie einlesen werde ich ja wohl noch können. Und deswegen, so war das, ganz einfach.
Und was war dein erster Leseeindruck?
Fantastisch gut, sehr gut, unglaublich gute Idee. Ich finde, er wird ja immer besser noch, das ist auch das Wunderbare daran. Und ich war total begeistert von Anfang an. Allein diese Idee, die Götter in die moderne Zeit zu verlegen, aber wirklich, wo jedes Detail stimmt, ne? Dass der Eingang zum Hades zum Beispiel heute in Hollywood liegt. Und dass der Eingang zum Olymp über dem Empire State Building, also das ist einfach alles grandios gemacht.
Du steigst an der Penn Station aus, Empire State Building, Sonderfahrstuhl in den 600. Stock. Sie sah mich an, als sei sie sicher, dass ich das alles längst wüsste. Du bist doch aus New York, oder? Aber sicher. Meines Wissens hatte das Empire State Building nur 102 Stockwerke, aber ich beschloss, das nicht weiter zu erwähnen.
Ich glaube, dass er hat einen sehr, sehr großen Sprachreichtum, also immer wieder neue überraschende Wörter, er findet auch furchtbar gern Wörter und Ausdrücke und Ausrufe. Und also ich glaube schon, er macht es nicht einfach, er hat keine einfache Sprache. Und trotzdem ist sie sehr leicht und geschmeidig. Man kommt sehr gut rein.
Die Legende, wie die Percy-Reihe entstand, geht so. Geschichtslehrer Rick Reardon sitzt abends mit seinem Sohn im Bett. Der wünscht sich vom Vater eine gute Nachtgeschichte. Und dann spinnt Papa Rick los. Percy, der ungewollte Held, bei dem, so wie bei seinem Sohn, ADHS und Legasthenie diagnostiziert werden. Dabei sind es nur seine Superkräfte als Halbgott, die ihm im Alltag in die Quere kommen. Das erfährt Percy zu Beginn des ersten Bandes und muss dann die Götter davor bewahren, in ihrem Streit den ganzen Planeten zu zerstören. Rick Reardons Sohn ist so begeistert, er kann gar nicht einschlafen. In wenigen Wochen schreibt sein Vater daraufhin die Bücher – ein Welterfolg.
Bei so Autoren aus den USA ist es ungefähr unmöglich, Kontakt zu denen aufzunehmen. Da sind immer 53 Agenturen dazwischen. Das geht einfach nicht. Wenn es irgendwie möglich ist, nehme ich auch Kontakt zu Autor oder Autorin auf und frage, also wie denkst du das? Und was? Ich hätte ja Vorschläge und so. Ne? Was meinst du? Und wie ist das zu verstehen? Habe ich das richtig verstanden? Ist das hier ein Druckfehler auf dieser Seite und so? Ne? Oder zum Beispiel bei einem Percy Jackson Buch kam das, oder war es zuerst ein Wiesel und da war es plötzlich ein Frettchen. Das ist nicht dasselbe Tier. Ne? Und bei norwegischen oder schwedischen Autor könnte ich dann fragen, du sag mal, was hier passiert und was soll ich denn jetzt machen? Ne? Und das ging eben nicht. Und dann überlegt man, was am besten noch mit der deutschen Verlagslektorin zusammen, was ist hier am wahrscheinlichsten? Ne? Wahrscheinlich ist irgendwie, wir fanden, glaube ich, das Wiesel wahrscheinlicher, weil das in einem früheren Buch schon mal vorkam.
Das heißt, du hast auch mit ihm bis heute keinen Kontakt?
Leider nicht.
Ist es, hättest du es gerne?
Ja, unbedingt, schrecklich gerne.
Was würdest du ihn gerne fragen?
Weiß ich auch nicht, müsste ich dann sehen. Erst mal gucken, was er so persönlich für einen Eindruck macht. Also ich habe jetzt keine dringenden Fragen an ihn. Ich würde einfach so ein Gefühl dafür kriegen, was ist das für ein Typ? Ne?
Götter können nur auf persönliche Einladung hin das Territorium eines anderen Gottes betreten. Auch das ist eine uralte Regel. Helden dagegen besitzen bestimmte Privilegien. Sie können überall hin. Sie können herausfordern, wen sie wollen, wenn sie nur kühn und stark genug sind. Kein Gott kann für die Taten eines Helden verantwortlich gemacht werden. Warum, glaubst du, lassen die Gottheiten immer Menschen für sich handeln?
Von wem war Percy Jackson der Sohn? Leonard? Ja, von seiner Mutter, das ist logisch. Ja, von Poseidon, genau.
Besonders interessant, bei Percy Jackson wird die antike Götterwelt nicht einfach in die Gegenwart übertragen. Das Buch selbst, die Heldenreise Percys, folgt dem Erzählmuster antiker Heldenreisen.
Ja, das Spannende ist eben, dass in Percy Jackson der Monomythos von Campbell drin steckt. Also Campbell ist einer der bekanntesten Mythenforscher, der Mythologien unterschiedlichster Völker untersucht hat und eine einheitliche Struktur festgestellt hat. Er war übrigens auch Berater von George Lucas, der die Star Wars-Filme ja als Regisseur umgesetzt
hat und ist damit auch mitverantwortlich für den Ruhm der Hollywood-Industrie, deren Filme ja fast immer nach dem Monomythos funktionieren. Und wir haben jetzt hier verschiedene Stationen. Wer mag denn die mal vorlesen?
Nach Campell lassen sich folgende 9 prototypische Stationen extrahieren, die den Monomythos in erster Linie bilden. Erstens Verweigerung der Berufung durch den Außenseiter. Zweitens Hilfe durch übernatürliche Kräfte. Drittens Eintritt in die fremde Welt. Viertens Abenteuer.
Wie in jeder guten Story beginnt auch die Heldenreise von Percy mit einem Helden wie der Willen. Percy weiß erst nichts von seiner göttlichen Herkunft und seinem Auftrag, die Welt zu retten. Er hält sich oft für eher neben der Spur.
Ich habe oft solche Momente, in denen mein Gehirn einschläft oder sowas. Und als nächstes weiß ich dann, dass ich etwas verpasst habe. Als sei ein Puzzlestück aus dem Universum gefallen und ich könne nur noch die leere Stelle dahinter anstarren. Der Schulpsychologe hat mir gesagt, dass das mit ADHD zu tun hat. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsdesaster. Mein Gehirn deutet alles Mögliche falsch.
Der Protagonist wird vom Außenseiter zum beliebten Helden.
Also das sind jetzt die abstrakten Stationen, wie man zum Helden wird. Und was kennt ihr noch vom letzten Jahr? Was passiert in Percy Jackson? Inwiefern bildet Percy Jackson diesen Weg zum Helden ab? Also, ihr wisst jetzt nicht alle Stationen, aber welche fallen euch besonders auf, wenn ihr euch erinnert?
Also er hat so ADHS und hat nicht viele Freunde in der Schule und ist eigentlich in vielen Fächern schlecht, außer in Griechisch. Und dann Hilfe durch übernatürliche Kräfte. Also irgendwann wird halt dann seine Lehrerin zu irgend so Monster. Also die ist eigentlich ein Monster, aber der hat sich so verstellt. Und lernt er halt welche Kräfte er hat. Und dann wird er in dieses Camp gebracht, wo er seine so trainiert und seine Kräfte versucht zu kontrollieren. Und dann beim Retten der Alltagswelt, dann bringt er halt die Waffe von Zeus wieder zurück. Und ja.
Mein Name ist Gösta Gabriel. Ich bin Forscher an der Freien Universität Berlin. Ich bin Altorientalist und ich forsche zu antiken Mythen. Und mein Interesse ist dabei insbesondere, inwiefern Mythen benutzt worden sind, um Ideen zu transportieren. Und wie sich Ideen verändern und sich dadurch die Erzählung verändern. Genau, das ist so ein bisschen mein Blickwinkel und das vor allen Dingen Mythen aus dem antiken Zweistromland.
Würden Sie auch so weit gehen und zu sagen, da arbeiten Sie eigentlich am mythologischen Ursprung der Menschheit?
Das wäre vermessen. Das wäre zu einfach. Also ein bisschen zeitlich das einzuordnen. Also wann fangen unsere Texte an? Also die ersten Texte, die wir haben, die sind so ungefähr von 3400 vor Christus. Das sind einfach Verwaltungsdokumente, das sind Abbuchungen etc. Das ist jetzt nicht so wirklich spannend. So die ersten Erzählungen, die wir greifen können, die sind dann fast 1000 Jahre jünger. Da sind wir so um 2600 vor Christus. Und da können wir dann erste Erzählungen greifen. Das ist mit Blick auf die Menschheitsgeschichte ein relativ später Zeitpunkt, wo wir da einsteigen. Also man kann natürlich davon ausgehen, dass die Menschen so klischeemäßig am Lagerfeuer in der Höhle sich auch schon mythische Erzählungen weitergegeben haben. Und insofern, wir steigen relativ spät ein. Also von Anfang würde ich da nicht sprechen, aber wir steigen zu einem sehr frühen Zeitpunkt ein im Vergleich zu anderen mythischen Traditionen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie genau Hesiod und Homer datiert werden, irgendwie 8. 7. Jahrhundert vor Christus. Da schaffen wir noch ein paar Jahrhunderte mehr.
Gösta Gabriel überrascht es nicht, dass die Jugendromane mit mythologischem Setting so erfolgreich sind. Die Erzählungen folgten dem jahrtausendealten Muster des Aufgreifens, Adaptierens, Weitererzählens. Hier auf den Äckern und Wiesen der Domäne Dahlem, unweit der Freien Universität, wo Berlin tatsächlich mehr nach Dorf aussieht als nach Großstadt, lässt sich wunderbar über Fruchtbarkeits- und Unterweltsgottheiten fabulieren. So kultiviert und lieblich wie hier allerdings war die Natur für Menschen früher nicht. Mythen halfen, ihr das Bedrohliche zu nehmen.
Für die Menschen in der Antike war das wirklich existenziell, weil die Landwirtschaft etc., da hing alles dran. Und wenn es eine schlechte Saison war, dann hieß das Hunger, dann hieß das Tod, dann hieß das Leiden etc. Und in dieser Welt zu leben und mit dieser Welt klarzukommen, da haben die Mythen eine sehr, sehr zentrale Rolle gespielt.
Wenn man das so hört, könnte man ja fast vermuten, angesichts jetzt dieser existenziellen Wetterextreme und auch der Situation, die viele durch die Pandemie, durch den Krieg und so als wirklich krisenhaft, fast schon apokalyptisch wahrnehmen, Revival der Mythen?
Kann man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen so sagen. Man kann es beobachten, und zwar an dem, was unterschiedlich bezeichnet wird. Manche sagen Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen, manche sagen auch Verschwörungsmythen. Und dieser Mythenbegriff trifft aus meiner Perspektive als Mythenforscher ganz gut zu. Letzten Endes sind das auch Versuche, die Welt um uns herum zu erfassen und zwar in Erzählungen zu gießen und dadurch für uns irgendwie greifbarer zu machen.
Finden Jugendliche Percy Jackson auch deshalb so cool, weil ihnen hier die zerfranste Weltgegenwart in ein mythisches Korsett geschnürt und verständlich gemacht wird?
Vor ungefähr 60 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die großen drei abgemacht, dass sie keine Helden mehr zeugen würden. Ihre Kinder waren einfach zu mächtig. Sie beeinflussten den Verlauf der Weltgeschichte viel zu sehr, verursachten allzu großes Blutvergießen. Der Zweite Weltkrieg, weißt du, war im Grunde ein Kampf zwischen den Söhnen von Zeus und Poseidon auf der einen und denen von Hades auf der anderen Seite. Sieger, Zeus und Poseidon, haben Hades gezwungen, gemeinsam mit ihnen einen Eid abzulegen. Keine Affären mit sterblichen Frauen mehr. Alle drei haben auf den Fluss Styx geschworen. Donner dröhnte los. Ich sagte, einen schwererwiegenden Eid kann man ja gar nicht ablegen. Grover nickte. Und die Brüder haben ihr Wort gehalten? Keine Kinder? Grovers Gesicht verdüsterte sich. Vor 17 Jahren ist Zeus rückfällig geworden. Es gab da so ein Fernsehsternchen mit einer plustrigen 80er-Jahre-Turmfrisur. Dagegen war er einfach machtlos.
If one thing is true, it's that history just repeats itself. You know, we're all making the same mistakes and the same assumptions and the same problems come round and round again.
Wir Menschen machen alle immer wieder die gleichen Fehler und die gleichen Probleme tauchen immer wieder auf. Deswegen faszinieren uns die antiken Mythen und deswegen funktionieren sie auch für Kinder.
And those things are just as relevant in 2022 AD.
In den Mythen geht es ums Leben, um Liebe, um Tod, Sehnsucht und Verlust, um Triumph und Untergang. Das ist heute genauso relevant wie damals.
And I think what attracts me to Greek mythology particularly is their gods are very human. They're not great omnipotent deities who always do the right thing.
Ich glaube, was mich als Schriftstellerin besonders an der griechischen Mythologie fasziniert, ist, dass die Götter da ziemlich menschlich sind. Das sind keine Wesen, die alles wissen und alles können und immer das Richtige tun. Sie werden eifersüchtig, sie vergessen sich, sie verlieben sich und sie machen die gleichen Fehler wie wir Menschen. Das macht sie so interessant.
Es begann an einem Freitag, wie viele seltsame Dinge im Leben. Aber dieser spezielle Freitag übertraf alles, obwohl er ganz normal anfing.
Die britische Schriftstellerin Mads Evans erzählt in ihrer vierteiligen Reihe »Who Let the Gods Out«, auf Deutsch »Die Götter sind los«, eine humorvolle Abenteuergeschichte, sehr ähnlich zu der von Percy Jackson. Auch ihr unfreiwilliger Held, er heißt Elliot, ist ein eher zurückhaltender Junge mit Problemen zu Hause und in der Schule.
Elliot Hooper stand um 7.30 Uhr auf und machte seiner Mom um 8.15 Uhr Frühstück, so wie immer. Dann ging er um 8.55 Uhr in die Schule, ebenfalls wie immer, und stand um 9.30 Uhr im Büro des Schulleiters. Das war allerdings etwas später als sonst. Oh, Elliot, seufzte der Direktor der Brismore Grammar School. Er hieß Graham Sopwith und war genauso schwammig wie sein Name. Was machen wir nur mit dir? Elliot kratzte sich an seinem blonden Wuschelkopf. Sie könnten mich die restlichen Klassen überspringen lassen und direkt zum Herrscher des Weltalls machen, konnte er nicht gut sagen, also hielt er den Mund.
Elliot muss sich um seine demenzkranke Mutter kümmern. Seine Großeltern sind gestorben, der Vater schon vor langem abgehauen. Als es gerade mal wieder besonders schlimm um ihn steht, plumpst Sternenmädchen Virgo bei ihm in den Kuhstall. Ein überirdischer Unfall mit Folgen. Elliot und Virgo befreien aus Versehen den Todesdämon Thanatos und müssen dann mit Hilfe einiger ziemlich chaotischer Gottheiten die Welt retten. Götterbote Hermes ist dabei, Athene, die gar nicht so kluge Göttin der Weisheit, und ein übergewichtiger Götterchef Zeus.
Brighton, sagte Zeus. Ach, ich liebe den Strand. Bin gleich zurück, Peck. Prustend und ächzend wälzte er sich von seinem Pferd herunter.
Diät,
brummte Pegasus. Wie bitte? Sagte Zeus.
6 senkrecht. Gesunde Ernährungsform, 4 Buchstaben.
Schnaubte Pegasus und zog mit den Zähnen das Kreuzworträtsel aus seiner Satteltasche. Bis später dann. Zeus nahm seinen Tarnhelm ab, zerrte das Bermuda-Shirt über seinen Bauch herunter und scheuchte Elliot über den Strand.
When I wrote the books, I thought the things the kids would really enjoy.
Beim Schreiben habe ich ja gedacht, die Kinder würden vor allem auf die verrückten Götter abfahren, den Humor und die Abenteuer. Aber was die Kinder am meisten interessiert, ist Elliot.
Kids, I mean, I hope to goodness children are going to fix this world because
ich hoffe wirklich, dass Kinder diese Welt retten. Sie haben so viel Empathie. Sie sind so gütig auf eine Art, die wir Erwachsene offenbar verlernt haben. Und deshalb können sie sich auch so gut in Elliots Lage versetzen, der sich um seine Mutter kümmern muss und es wirklich schwer hat. Und sie wünschen ihm immer das Beste.
Elliot entspricht nicht dem Klischee vom furchtlosen Helden, der sich schwertschwingend ins Abenteuer stürzt. Und genau damit liegt er vielleicht im Trend. Mads Evans jedenfalls findet, antike Furchtloshelden wie Odysseus oder Herakles könnten eine Menge vom schüchternen Kümmerer Elliot lernen.
Put your swords down, boys. That never solved anything. Fighting doesn't solve anything.
Runter mit den Schwertern, Jungs. Gewalt hat noch nie ein Problem gelöst. Ich glaube, gerade sich verletzlich zu zeigen, erfordert besonderen Mut. Zu sagen, ich brauche Hilfe. Und ich bin normalerweise wirklich die Letzte, die um Hilfe fragt.
So I'm usually cooking 6 different meals and I'm trying to answer emails and I'm trying to find the violin for tomorrow morning.
Ich habe 4 Kinder. Das heißt, ich koche abends 6 verschiedene Essen, ich beantworte meine Mails, suche die Violine für den nächsten Tag, gehe ans Telefon. Nicht einmal sage ich, kann mir bitte jemand helfen? Ich finde das echt schwer. Und ich glaube, das geht allen so. Um Hilfe zu bitten, gilt als schwach. Dabei werden die Leute gerne um Hilfe gebeten. Wenn meine Kinder mich fragen, Mama, kannst du mir helfen? Dann fühle ich mich richtig gut. Verletzbarkeit zulassen, das ist nicht schwach. Das ist menschlich. Etwas sehr Kraftvolles, das wir lernen sollten. Also, Herkules und Theseus, sucht euch Hilfe. Ihr müsst nicht alles alleine machen.
Ja, wirklich schön. Also vor allem so weitläufig. Das überrascht mich jetzt schon.
Ja, das geht auch noch ganz, ganz viel weiter. Und es kommt dann auch noch, das hätten wir eigentlich auch machen können, es ist nur fußtechnisch, würde man jetzt noch eine Viertelstunde laufen, das römische Haus. Da wird auch immer Goethes Geburtstag jeden Tag gefeiert. Und das hat auch so einen antiken Vibe irgendwie da zu sein und über das Land zu gucken und Säulen und alles. Also das ist ganz schön.
Ismene? 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 Hast du es schon gehört?
Ja. Ismene,
ja?
Hast du es schon gehört?
Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Was sollen wir nur tun? Wenn sie unserem Bruder die Beerdigung verwehren, so kann er niemals ins Reich der Götter eintreten.
Wenn sie unserem Bruder die Beerdigung verwehren, so kann er niemals ins Reich der Götter eintreten.
Komm nicht auf dumme Gedanken. Komm nicht auf dumme Gedanken.
Es gibt noch einen weiteren Trend. Nicht nur den, moderne Helden als mitfühlend und verletzlich zu beschreiben. Literaturadaptionen von antiken Stoffen heben besonders die Frauen hervor. Alte Heldinnen werden neu entdeckt.
Also ich habe die Antigone ausgewählt, am Anfang aus einem anderen Grund und jetzt habe dann aber während der Arbeit eigentlich einen weiteren Grund oder einen besseren Grund gefunden, warum mir das so gefallen hat. Ich glaube, also am Anfang war einfach so diese Idee, dass da so eine junge Frau um etwas mit ihrem Leben kämpft, was erstmal ganz klein und nichtig wirkt. Also es geht ja darum, dass ihr Bruder beerdigt werden darf und dass dafür eigentlich sie ein ganzes Land und ihre Familie aufs Spiel setzt, weil ihr das so wichtig ist. Und das war was, das fand ich einfach total spannend und erzählenswert und zu gucken, wo ist da vielleicht auch eine Analogie zu heute.
Antigone, tu es nicht. Streb nicht nach dem, was unmöglich ist.
Und natürlich habe ich dann auch bei der Arbeit festgestellt, dass es so ist oder dass mich dann total bewegt hat, dass es ja genau darum geht, dass eine junge Frau was durchsetzen will und eigentlich alle im Volk das auch so sehen wie sie. Aber keiner kann so richtig den Mund aufmachen und der herrschende König, der sagt halt, also wenn ich mir von so einer jungen Frau was sagen lasse, dann bin ich ja selber eine Frau, bin ich ja kein König mehr. Und eigene Sohn des Königs sagt aber, naja, hör mal zu, ich will dir einen guten Rat geben. Die Bäume, die sich biegen im Wintersturm, die sind halt im nächsten Jahr auch noch da. Die, die sich nicht biegen, die reißt der Wind halt mit sich fort. Und so dieses, ja, dass die Herrschenden so ein Problem damit haben, auf junge Frauen zu hören. Und dass sie das, ja, also das ist ja heute immer noch so ein großes Thema. Oder überhaupt junge Menschen, ne? Dass das immer so, ihr geht erstmal arbeiten und lernt erstmal was und macht mal Lebenserfahrung. Und dass das in vielen Fällen halt Quatsch ist. Und dass es total wichtig ist, darauf zu hören. Und ich glaube, das war so was, was mich total berührt hat beim nochmal Lesen.
Die Weimarer Autorin und Comiczeichnerin Olivia Viehweg hat Antigone, die Sophokles-Tragödie, in einer Graphic Novel wiedererzählt. Alles in Schwarz-Weiß gehalten. Die einzigen Farbakzente sind blutrot. Kreon, der Herrscher von Theben, verbietet es Antigone, ihren Bruder Polyneikes zu bestatten. Er gilt als Verräter. Antigone tut es trotzdem und wird dafür mit dem Tod bestraft.
Es gibt die ungeschriebenen Gesetze der Götter, die ewig gültig sind. Deine Gesetze können sie nicht außer Kraft setzen. Und ich will nicht aus Furcht vor irgendeinem Mann vor den Göttern büßen. Dass ich meinen Bruder beerdigt habe, befinden alle hierfür gut. Nur die Furcht schließt ihren Mund.
Naja, also ich glaube, die jungen Antigones, die gibt's heute genauso. Also ja, auch diese Diskussionen, wenn halt eine Greta Thunberg irgendwo die alten Männer irgendwie kritisiert und dann der Aufschrei, dass ihr das nicht zusteht und also dass man eigentlich schon, dass das ein totaler Affront ist. Oder auch die Carola Rakete, ne, die so in der Seenotrettung aktiv ist und da, also es ist so, es sind einfach so junge Frauen und man weiß eigentlich, die stehen moralisch für das Richtige. Und aber legal, also wenn man jetzt an die Seenotrettung ist, ist es halt quasi nicht vom Gesetz. Und das ist ja bei Antigone auch. Es ist einfach nicht legal, einen Staatsfeind zu beerdigen. Aber moralisch wissen alle, jedem steht eine Beerdigung zu. Und jedem steht quasi das Menschenrecht zu. Und das ist, glaube ich, so dieses Spannungsfeld, das was vom Gesetz her noch nicht erlaubt ist, aber irgendjemand muss jetzt dafür kämpfen, dass es vielleicht irgendwann dazu kommt, dass wir da bessere Entscheidungen treffen.
Es heißt, die Götter pflanzten Vernunft in den Menschen ein, das höchste aller Güter. Ich lausche oft, was das Volk denkt. Weißt du, wie sehr diese Stadt um dieses Mädchen klagt? Sie sagen, dass sie es als Letzte verdient zu sterben. Sie denken, es war eine ruhmreiche Tat, ihren Bruder zu bestatten, dass sie es nicht hinnahm, ihn von Vögeln und Hunden zerreißen zu lassen. Deshalb hab nicht nur eine Art zu denken in dir, dass bloß, was du sagst, richtig sei.
Die Geschichte der Frauen und Göttinnen in unseren Mythen ist vor allem eine Geschichte der Verdrängung und Unterdrückung über die Jahrtausende hinweg. Dabei gäbe es genug antike Vorbilder für moderne Heldinnen und starke Frauen.
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Die haben wir definitiv. Und das Interessante ist, dass wir in der Tradition, in der Antike, immer wieder neu erzählen der Mythen, tatsächlich sehen, dass diese starken Frauengestalten eher an den Rand gedrängt werden. Also besonders interessant, besonders gut können wir das tatsächlich in Mesopotamien tun, einfach deswegen, weil wir die Texte auf ihren Originalschriftträgern haben. Die haben auf Tontafeln geschrieben und Tontafeln erhalten sich unglaublich gut. Wir haben Hunderttausende, niemand hat die bisher gezählt. Und das heißt, diese Geschichten haben wir dann teilweise aus unterschiedlichen Zeiten, teilweise Jahrhunderte auseinander oder einfach die Tradition zu den verschiedenen Gottheiten. Insofern können wir über am Ende 2,5 Jahrtausende nachvollziehen, wie sich die Erzählung, wie sich die Gestalten verändern. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man tatsächlich, das ist nicht überall so, aber gerade in den mythischen Erzählungen, dass die weiblichen Gottheiten immer mehr an den Rand gedrängt werden, immer mehr durch männliche Gottheiten ersetzt werden. Und ich hatte vorhin gesagt, Heirat, manchmal findet eine Heirat statt. Heirat klingt zuerst mal relativ, ja, haben sich zwei gefunden, aber im mythischen Kontext heißt das, es findet ein Machtkampf statt. Ein Machtkampf zwischen einer Göttin und einem Gott. Und das wird dann harmonisch scheinbar gelöst, indem der Gott die Göttin heiratet. In der patriarchalischen Gesellschaft heißt es, die Göttin wird untergeordnet. Und das findet immer wieder mal statt und das können wir teilweise auch dann in den griechischen Mythen greifen.
Tante M. Wie hatte ich nur so dumm sein können? Nachdenken, ermahnte ich mich. Wie ist Medusa im Mythos gestorben?
Also wir haben im Gewand der antiken Mythologie doch traditionelle Werte- und Normensysteme. Und ganz interessant ist es auch bei Percy Jackson, weil da haben wir eben auch viele Femme Fatales. Also man hat eben die Medusa, die ja in der Moderne eine erfolgreiche Statuenhändlerin ist und eine große Bandbreite hat, aber eben dann wieder dadurch, dass sie alleinstehend ist und dann scheinbar emanzipiert ist, will sie aber dem Percy Jackson was Böses und ihn eben auch zu einer Statue machen.
Du würdest einer alten Frau doch nichts antun, Percy, säuselte sie. Ich weiß, dass du dazu nicht fähig wärst. Ich zögerte, fasziniert von dem Gesicht, das sich im Glas widerspiegelte, den Augen, die durch das Grün zu brennen schienen und meine Arme schwach werden ließen.
Lateinlehrer Michael Stierstorfer ist zusammen mit seinem Doktorvater Markus Janker in der Münchner Antikensammlung unterwegs. Immer wieder kommen die beiden hierher. Auf schwarz- und rotfigurigen Vasen und Schalen finden sie jene mythischen Figuren wieder, die heute so populär in Jugendromanen auftauchen. Auch eine Schulklasse besucht die Ausstellung.
Das sind ein paar Kinder vom Michaeli-Gymnasium in München, habe ich jetzt gerade gefragt. Die freuen sich auch, dass sie die Mythen aus dem Lateinbuch jetzt hier auf den Vasen wiederentdecken und wiederfinden.
Wie findest du das, wenn du die Sachen, die ihr im Lateinunterricht besprecht, hier plötzlich auf den Vasen siehst?
Man sieht das halt immer nur in Büchern und man sieht das halt nie in Real Life. Und ja, es ist halt faszinierend, dass es das halt so, dass man das so wirklich face-to-face jetzt hat. Weil klar, in einem Buch zu sehen ist schon immer ganz cool, aber das jetzt hier einfach nochmal zu sehen, ist einfach was ganz anderes. Da merkt man einfach, dass es auch früher noch mit Hand gemacht worden ist und dass es halt ja, einfach anders ist wie heutzutage.
Hast du eine Figur oder eine Geschichte, die dir besonders gut gefällt?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin da eher ein Allrounder.
Und liest du auch Fantasy-Romane, sowas wie Percy Jackson?
Habe ich tatsächlich noch nicht, aber will ich auf jeden Fall machen. Hat ein Freund von mir gelesen und hat gesagt, dass ich das unbedingt lesen muss und hat mir jetzt tatsächlich gestern aus der Bücherei geholt.
Dann viel Spaß beim Lesen.
Vielen Dank.
Markus Janker ist aufgefallen, dass die Mythenadaptionen in den Jugendbüchern besonders von einem antiken Dichter geprägt sind, von Ovid. Seine Metamorphosen und Mythenerzählungen sind für viele Autorinnen und Autoren die Grundlage. Ovid liefert das ganze Programm, in wenigen Worten und in einem kurzen, prägnanten Stil.
Ja, das Proembium ist natürlich der Text, der in wenigen Versen das Ganze sagt. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora.
Körper, in andere Gestalten verändert, will ich besingen. Götter, fördert mein Werk. Ihr habt ja auch jene verwandelt. Schirmend geleitet das Lied, das vom Anbeginne der Welten, Verse an Verse gereiht, bis zu unseren Zeiten herabführt.
Das hat uns selbst erstaunt. Und wir sind noch nicht ganz am Ende der Suche nach Gründen. Es gibt eine ganze Reihe von Erwägungen, dass dieser Autor eben der modernste Dichter der Antike ist und Leute unserer Zeit in besonderer Weise anspricht, mehr als der sehr klassische Vergil, der ja sein älterer Zeitgenosse ist und das Heldenepos der Aeneis geschrieben hat. Ovid wird als ein postmodernistischer Dichter gesehen, der also die mythologische Tradition in ein großes Epos von 15 Büchern zusammenfasst und gleichzeitig immer auch an die Grenzen der Ironie und teilweise des Spiels und der Komik führt. Und diese Sicht scheint in besonderer Weise zu unserer Zeit zu sprechen, abgesehen davon, dass er von den Anfängen der Welt, den mythischen Anfängen, bis in seine eigene Zeit und bis in die Gegenwart den Bogen spannt. Das letzte Wort dieses Epos über Verwandlungen ist ja Wibam, ich werde leben. Der Dichter wird leben und das stimmt bis heute. Also diese Sicht der Dinge und des Mythos, diese Zusammenfassung und dann natürlich auch das Motiv der Verwandlung. Keinem bleibt die Gestalt, nullissima forma manebat. Die enorme Rezeptionsgewalt, dass Ovid eben über die Jahrtausende hinweg immer der Referenzautor für antike Mythologie gewesen ist und indirekt gewirkt hat, das spielt auch noch mit hinein. Aber es ist einfach das Faszinosum, immer wenn man ihn wieder liest, entdeckt man Neues.
Ante mare et terras et quod tegit om.
Ein Punkt, der dazu kommt, die Autoren stammen oft aus dem englischsprachigen Bereich und aus Amerika, wo im kreativen Schreiben eben Ovids Metamorphosen eine sehr starke Rolle spielen. Das heißt, das ist deren Eintrittskarte zur antiken Mythologie und da haben sie wohl die beste Eintrittskarte, die man sich vorstellen kann, weil eben dieses umfassende und entsprechend gebrochene Bild unserer heutigen Zeit mehr entspricht als eben die Archaik der Ilias, die ein Faszinosum für sich ist, oder eben auch das Trickster-Epos der Odyssee, das auch unglaublich stark wirkt, aber eben jeweils Episoden aus der Mythologie darstellt, unsterbliche Episoden, während die Metamorphosen den ganzen Wurf mit einem postmodernistischen Blick bieten.
Ich schwinge die Beine aus dem Bett und schlüpfe in meine Jagdstiefel. Geschmeidiges Leder, das sich meinen Füßen angepasst hat. Ich ziehe die Hose an, ein Hemd, stopfe meinen langen dunklen Zopf unter eine Mütze und greife nach meiner Provianttasche.
Eine moderne Artemis ist Katniss Everdeen, die Heldin der berühmten Romantrilogie Die Tribute von Panem. Eher eine Einzelgängerin, exzellente Jägerin und, wie die göttliche Vorlage Artemis, besonders gut mit Pfeil und Bogen. US-Autorin Suzanne Collins erzählt in den Tributen eine grausame Dystopie. 12 Distrikte, beherrscht von einer tyrannischen Elite im Kapitol. Per Losverfahren muss jeder Distrikt alljährlich je einen Jungen und ein Mädchen als Tribut für die Hungerspiele abgeben. Gladiatorenkämpfe auf Leben und Tod. Durchgeführt in einer labyrinthartigen Wildnis, bevölkert von mythischen Monstern und live im Fernsehen übertragen, als Unterhaltungsshow fürs Volk. Für das Losverfahren, bei dem die jeweiligen Tribute bestimmt werden, versammelt sich die Bevölkerung auf dem Marktplatz.
Die Zeit der Ziehung ist gekommen. Effie Trinket sagt, was sie immer sagt, Ladies first, und geht hinüber zu der Glaskugel mit den Mädchennamen. Sie greift hinein, taucht ihre Hand tief in die Kugel und zieht einen Zettel heraus. Die Menge hält den Atem an. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Und ich fühle mich elend und hoffe inbrünstig, dass es nicht mein Name ist. Nicht mein Name, nicht mein Name. Effie Trinket geht zurück zum Podest, streicht den Zettel glatt und verliest mit klarer Stimme den Namen. Es ist nicht mein Name. Es ist Primrose Everdeen.
Primrose ist Katniss' Schwester. Katniss will ihre Schwester retten und meldet sich freiwillig, an ihrer Stelle an den Hungerspielen teilzunehmen. Auch sie, eine Heldin wie der Will. Doch sie stellt sich ihrer Aufgabe, wird zum Publikumsliebling und gewinnt am Ende die Spiele. Markus Janker und Michael Stiersdorfer haben die Tribute von Panem ins Lateinische übersetzt und dabei nochmal gemerkt, wie fest die Romane in der griechisch-römischen Mythologie wurzeln.
Ja, das war sehr erhellend. Dieser Unterbau wird eben dann sehr, sehr deutlich, auch sprachlich, wenn eben Panem et Circenses, dieses berühmte Zitat, erklärt wird und man das dann nicht übersetzen muss. Das ist nämlich ein Motto, das ohnehin schon auf Lateinisch eingefügt ist. Und dann auch natürlich der Bereich des Kapitols. Da wird ja wie in den heutigen USA überhaupt der lateinische Begriff für den Inbegriff des Kapitols, Hügels, Roms ohnehin verwendet. Und die labyrinthische Arena, die dann wieder an das kretische Labyrinth und die Monster, die an den Minotaurus erinnern.
Es dauert etwas, bis ich Cato in dem matten Licht und all dem Blut entdecke. Dann gibt das rohe Stück Fleisch, das einmal mein Gegner war, einen Laut von sich, und ich erkenne die Stelle, wo sein Mund ist. Ich glaube, das Wort, das er sagen will, ist Bitte. Mitleid, nicht Rachsucht, lässt mich den Pfeil in seinen Schädel abschießen. Peter zieht mich zurück, in der Hand den Bogen, der Köcher ist leer. »Hast du ihn erwischt?«, flüstert er. Zur Antwort ertönt ein Kanonenschuss. »Dann haben wir gewonnen, Katniss«, sagt er dumpf. »Hip, hip, hurra«, bringe ich hervor. Aber in meiner Stimme liegt keine Siegesfreude.
Die Gewalt ist allgegenwärtig in den Tributen von Panem. Und auch bei Percy Jackson wird gestochen, gebissen, geblutet und geschlagen. Es rollen Dämonenköpfe, Furien werden zerschnitten und zerfallen zu Staub. Was es in diesen Jugendbüchern im Gegensatz zu den mythischen Vorlagen praktisch nicht gibt, ist Sex.
Also zum Sex kann ich vielleicht noch mal was sagen. Und zwar, das ist schon interessant, wenn man in die Mythen hineinschaut, dass es häufig so ein Rite Passage fast mäßiges hat, also so ein Übergangsmoment markiert. Also da gibt es ein paar Beispiele für, das ist in der Gilgamesch-Erzählung zum Beispiel, da gibt es am Anfang den Enkidu, eben der dann später zu seinem Freund wird, und das ist am Anfang ein Wildling. Und der soll gegen Gilgamesch kämpfen. Also muss der irgendwie zur Stadt Uruk hineinkommen. Und damit er nach Uruk kommt, dort, wo Gilgamesch herrscht, wird dann eine Prostituierte geschickt, Shamkhat. Und die hat den Auftrag quasi, er ist vorher eher tierartig, der Enkidu, ihn dann zum Menschen zu machen. Anführungsstriche jetzt in die Luft gemalt. Und was ist dein Mittel dafür? 7 Tage Sex. Und sowas Ähnliches finden wir dann auch in der Erzählung über die beiden Unterweltsgottheiten Nergal und Ereshkigal. Da ist es auch, dass sie 7 Tage und 8 Nächte Sex haben und dass dann auch der Auslöser dafür ist, dass Nergal in der Unterwelt bleiben muss und dann zum Gemahl der Ereshkigal wird. Also das sind so, ich weiß nicht, ob das so allgemein sagen lässt, aber zumindest aus einer mesopotamischen Perspektive fällt es auf, dass diese Sexszenen und gerne dann über mehrere Tage und Nächte so einen besonderen Wendepunkt in der Geschichte markieren.
Es wäre zumindest die Vorlage, vielleicht nicht um durch Sex zur Menschwerdung zu sprechen, aber Sex als Übergang auch ins Erwachsenenleben zu thematisieren in einem Jugendbuch. Ne?
Ja, genau. Genau. Das gehört ja gerade da in dem Kontext, Coming-of-Age-Romane etc., da gehört das dazu. Ja. Ist die Frage, wie explizit man es darstellen muss, das ist Geschmackssache, aber genau, es gehört auf jeden Fall dazu.
Writing a book is like having a baby. If you knew what was involved, nobody would do it before you start.
Bücher schreiben ist wie Kinder kriegen. Wenn du wüsstest, was auf dich zukommt, würdest du es niemals machen. Es ist ganz schön viel Arbeit, aber wundervolle Arbeit.
Mads Evans kannte sich schon gut in der griechischen Mythologie aus, als sie ihre Reihe »Die Götter sind los« begann. Aber dann musste sie doch noch überraschend viel recherchieren, erzählt sie, auch aus Respekt vor den Mythen. Denn selbst wenn sie Athene, Hermes und Co. in die Moderne überträgt, ihrem mythischen Wesen sollten die Gottheiten treu bleiben. Unterm Strich ist die Botschaft ihrer Romane freilich eine wesentlich versöhnlichere als die vieler Mythen. Es geht um Freundschaft, um Zusammenhalt, Mut und Vertrauen.
Zum ersten Mal seit Ewigkeiten keimte wieder Hoffnung in ihm auf. Seine Zukunft war schon so lange ungewiss, dass er gelernt hatte, damit umzugehen. Und jetzt besaß er etwas, das er vorher nicht gehabt hatte. Was immer das Leben ihm vor die Füße werfen würde, was immer die Zukunft für ihn bereithielt, Elliot hatte jetzt Freunde, die ihm halfen, damit fertig zu werden.
There's a reason that certain stories persist through time. And that is because they are universal.
Es gibt einen Grund dafür, dass diese Geschichten immer und immer wieder erzählt werden. Sie sind universell gültig. Vielleicht muss uns das Sorgen machen. Aber wir Menschen neigen ja dazu, die gleichen Fehler immer und immer wieder zu machen. Irgendwie ist das auch beruhigend zu wissen, dass das passiert. Dass alles, was wir tun, schon mal getan worden ist und die Menschen trotzdem immer irgendwie überlebt haben. Das macht diese Stories auch so überzeugend. Sogar die Götter, diese perfekten Wesen, verlieben sich mal in den Falschen oder machen was Dummes. Ich glaube, gerade für Kinder ist es wichtig zu begreifen, es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, mal was falsch zu machen. In der Schule, in den sozialen Medien geht es immer ums Perfektsein. Du musst auf eine bestimmte Art aussehen, handeln, denken, sogar sprechen.
And I think it's so important that children know that's just not true.
Ich denke, Kinder sollten wissen, dass das einfach nicht wahr ist. Du bist du. Du wirst triumphieren und du wirst versagen. Und das solltest du auch. Du solltest auch mal was falsch machen. Aus den Fehlern lernt man mehr als aus den Erfolgen. Nur so entwickeln wir uns als Menschen.
And it's okay to make mistakes and that's how we all learn and that's how we grow and develop as human beings.
Ich hob den Kopf und schaute auf das Wasser hinab. Ich dachte an das warme Glühen im Lächeln meines Vaters, als ich noch ganz klein gewesen war. Er musste mich gesehen haben. Er musste mich besucht haben, als ich noch in der Wiege lag. Ich dachte an den wirbelnden grünen Dreizack, der in der Nacht, als wir die Flagge erobert hatten und Poseidon mich als seinen Sohn anerkannt hatte, über mir am Himmel aufgetaucht war.
Also in der Antike kämpft Herkules gegen die Hydra und in der Moderne Percy. Und in der Moderne wird es noch mit Feuer dargestellt.
Also ich habe die Bücher gelesen, auch Helden des Olymp, worüber ich auch mein Referat gehalten hatte. Dann habe ich auch die CDs gehört und Filme gibt es ja nur zwei, die habe ich auch angeschaut. Ja.
Gefällt dir das?
Sonst hätte ich es nicht gelesen. Also ich finde es ziemlich cool. Ich mag ja so mythologische Sachen sehr gerne, weil ich finde es ziemlich spannend. Und ja.
Danke.
Das hier war nicht das Meer. Es war der Mississippi, mitten in den USA. Hier gab es keinen Meeresgott.
Stirb, Ungläubiger!
Schnarrte Echidna. Und die Chimäre spie mir eine Flammensäule ins Gesicht. Vater, hilf mir, betete ich. Ich drehte mich um und sprang. Meine Kleider brannten, Gift jagte durch meine Adern und ich stürzte dem Fluss entgegen.
Mit Göttinnen auf Monsterjagd. Antike Mythen in der Jugendliteratur. Von Lukas Meyer-Blankenburg.
Es sprachen Annemarie Lux, Judith Quast, Andreas Helgi Schmid und Jonathan Springer.
Ton und Technik: Fabian Vossler und Sabine Klunzinger. Regie: Günther Maurer. Redaktion: Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2022.